SRF 1.
Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, hören Sie Rendezvous. Erstmals soll ein Quantencomputer schneller gerechnet haben als jeder herkömmliche Supercomputer.
Es ist so ähnlich wie mit dem ersten Flugzeug. Das erste Flugzeug ist nicht weit geflogen, aber es war ein Beweis dafür, dass man im Prinzip fliegen kann.
Sagt dazu ETH-Professor Klaus Enslin und erklärt, um was es da geht. Lange Jahre war er Bürgermeister von New York, jetzt verteidigt Rudy Giuliani US-Präsident Trump in der Ukraine-Affäre. Mehr zu seiner Rolle später in der Sendung. Und Österreich wählt am Sonntag ein neues Parlament. Wie die Parteien nach der Regierungskrise aufgestellt sind, dazu eine Reportage aus Wien und das Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer und Andrea Abühl mit den Nachrichten.
Im Bundeshaus ist heute die Herbstsession und damit die gesamte vierjährige Legislatur zu Ende gegangen. Zum Abschluss haben National- und Ständerat 13 Vorlagen unter Dach und Fach gebracht. So etwa den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative für einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub. Der Gegenvorschlag sieht 2 Wochen Vaterschaftsurlaub vor. Weiter hat das Parlament Familien mit Kindern entlastet. Es sprach sich für höhere Kinder- und Betreuungsabzüge bei der direkten Bundessteuer aus. Gegen diesen Entscheid hat die SP aber bereits das Referendum ergriffen, wie sie mitteilt. Dies, weil damit vor allem hohe Einkommen entlastet würden. Gut geheißen haben die Räte auch das neue Jagdgesetz, mit dem der Schutz des Wolfes gelockert wird, sowie ein Gesetz zu elektronischen Identifizierungsdiensten, also die Grundlage für eine künftige EID. Die Talksendung «Schawinski» von Schweizer Radio und Fernsehen SRF wird abgesetzt. Man erreiche die notwendigen Sparziele nicht ohne Auswirkungen auf das Programm, teilte SRF-Direktorin Nathalie Wappler mit. Wann die letzte Ausgabe von «Schawinski» ausgestrahlt wird, sei noch offen, heißt es. Seit über 8 Jahren empfängt Roger Schawinski wöchentlich Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Stadt Wiel darf Feuerwerk und Knallkörper am 1. August, am 31. Juli und in der Silvesternacht uneingeschränkt erlauben. An anderen Tagen aber, etwa in der Fasnachtswoche, muss sie Einschränkungen für Knallkörper erlassen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Ein Bewohner der Stadt Wiel hatte dagegen Beschwerde eingereicht, dass Wiel Feuerwerk und Knallkörper uneingeschränkt rund um den 1. August in der Silvesternacht und während der Fasnachtswoche erlaubt. Das Bundesgericht hat die Beschwerde weitgehend abgelehnt. Feuerwerk im Rahmen des Bundesfeiertags und des Jahreswechsels seien eine Tradition mit einem gewissen öffentlichen Interesse, heißt es in der Begründung. Auf weitere Tage dürfe Wiel seine Bestimmung jedoch nicht ausdehnen. Das russische Analyselabor in Moskau hat Dopingdaten manipuliert. Das hat die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes bestätigt. Man habe zahlreiche Unterschiede zwischen den Daten festgestellt, die die Welt-Anti-Doping-Agentur von einem Whistleblower zugespielt bekam und denen, die sie von den Russen im Januar erhalten habe. Das sagte der Präsident der Integritätskommission David Hauman zur Frankfurter Allgemeiner Zeitung. Viele positive Dopingbefunde würden fehlen. Deutsche Ermittler haben im Bundesland Rheinland-Pfalz ein Rechenzentrum ausgehoben, welches im sogenannten Darknet operierte. 13 Personen würden verdächtigt, in einem ehemaligen NATO-Bunker zahlreiche Server betrieben zu haben. Über diese Computer hätten Kunden illegale Internetseiten aufrufen können, etwa zum Vertrieb von Kinderpornografie oder für illegale Waffen- und Drogenverkäufe. Das teilt die Generalstaatsanwaltschaft von Koblenz mit. Weiter seien von diesen Servern aus auch illegale Hackerangriffe erfolgt, heißt es weiter. Das Darknet ist ein abgeschirmter Teil des Internets, über den häufig illegale Seiten aufgerufen werden können. Venedig sagt Läden, die Ramschwaren verkaufen, den Kampf an. Künftig dürfen beim Markusplatz und bei der Rialtobrücke keine Geschäfte mehr eröffnet werden, die Billigandenken oder minderwertige Mode anbieten. Im entsprechenden Beschluss des Gemeinderates steht, Neue Geschäftslokale müssten dem Bedürfnis nach Schutz und Verwertung des Kulturerbes entsprechen. Das sind laut einer Liste der Gemeinde zum Beispiel Modeboutiquen, Buchhandlungen, Juwelier- oder Antiquitätengeschäfte. Die Regelung gegen Ramschläden in Venedig soll 3 Jahre in Kraft bleiben. Das Wetter. Zunächst scheint noch längere Zeit die Sonne und die Temperatur steigt auf 22 Grad. Im Laufe des Nachmittags nimmt die Bewölkung wieder zu und gegen Abend kommt an den Voralpen und am Jura erster Regen auf. In der Nacht regnet es verbreitet. Morgen fällt vor allem an den Voralpen und östlichen Alpen zunächst noch Regen, dann setzt sich wie in den übrigen Gebieten die Sonne durch. Es werden 21 Grad erreicht. Im Süden ist es heute zeitweise, morgen ziemlich sonnig bei 22 Grad.
Aufregung um einen neuen Computertyp, den Quantencomputer. Zum ersten Mal soll ein solcher Quantencomputer schneller gerechnet haben als ein herkömmlicher Supercomputer. Gebaut hat den Quantencomputer Google. Von den neuartigen Rechnern erhofft man sich eine dramatische Erhöhung der Rechenleistung, für Wetterprognosen und Klimamodelle zum Beispiel. Gleichzeitig sind Quantencomputer grundsätzlich imstande, sämtliche Sicherheitscodes in kürzester Zeit zu knacken. Klaus Enzlin ist Professor an der ETH Zürich und beschäftigt sich mit Quantencomputern. Ich habe ihn gefragt, würden Sie auch von einem historischen Durchbruch sprechen?
Es ist ein Durchbruch ohne Zweifel, ein wissenschaftlicher Durchbruch. Ob er historisch ist, das kann man in der Gegenwart nicht beurteilen. Das wird man vielleicht in 20 Jahren wissen. Es ist so ähnlich wie mit dem ersten Flugzeug. Das erste Flugzeug ist nicht weit geflogen, aber es war ein Beweis dafür, dass man im Prinzip fliegen kann. Und es hat lange gedauert, bis das so entwickelt wurde, bis wir zu unserem heutigen kommerziellen Flugverkehr gekommen sind. So ähnlich ist das hier auch. Der Quantencomputer, dieser Chip von Google, man demonstriert, dass das im Prinzip geht. Aber bis man das jetzt soweit hat, dass es im großen Maßstab zur Lösung von Problemen eingesetzt werden kann, das wird noch dauern.
Was genau ist Google denn da oder soll gelungen sein?
Google hat einen Chip gebaut mit 54 sogenannten Qubits. Qubits, das sind sozusagen das quantenmechanische Analogon von den klassischen Bits. Also vielleicht nur zum Vergleich, jeder Laptop, den Sie heute haben, der hat ungefähr 1 Milliarde oder mehrere Milliarden klassischen Bits. Das heißt 54 Qubits, das drückt schon aus, wie sehr wir noch am Anfang dieser ganzen Entwicklung stehen, was den Quantencomputer angeht. Google hat jetzt diesen Chip gebaut und hat einen Algorithmus darauf laufen lassen. Und dieser Algorithmus hat im Wesentlichen Zufallszahlen generiert. Und das ist ein Problem, was in der Quantenmechanik besonders gut zu lösen ist. Zufallszahlen sind aber durchaus auch von Relevanz. Also für viele wissenschaftliche Rechnungen braucht man Zufallszahlen. Man braucht sie zum Beispiel auch für Online-Gambling, was vielleicht nicht so wichtig ist. Und Google hat gezeigt, dass dieser Computer, der Quantencomputer, das sehr viel schneller kann als irgendein klassischer Computer, der beste Supercomputer, den wir heute haben.
Aber es heißt auch, diese Aufgabe, das sei noch keine relevante Aufgabe, die dieser Quantencomputer da gelöst habe. Worauf kommt es denn letztlich an, damit ein solcher Computer praktische Probleme lösen kann?
Ein Beispiel ist zum Beispiel die Berechnung von einfachen Molekülen. Und diese Moleküle könnten zum Beispiel relevant sein, wenn es um die Düngerherstellung geht oder um die Herstellung neuer Medikamente. Und man könnte sich vorstellen, dass vielleicht der erste Quantencomputer, der wirklich ein praktisches Problem löst, dass das ein Computer ist, der genau eine Aufgabe lösen kann, nämlich zum Beispiel die Struktur eines chemischen Moleküls.
Da klingt es schon an. Die Erwartungen an solche Quantencomputer, die sind in der Fachwelt hoch, ganz generell. Warum eigentlich und vor allem in welchen Bereichen?
Die Quantenmechanik ist eine Theorie, die jetzt über 100 Jahre alt ist. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass es so lange gebraucht hat, bis man dazu gekommen ist, diese Quantencomputer wirklich zu bauen. Und die Erwartungen sind so hoch, weil es hat Auswirkungen für die Sicherheit unserer Datenübertragung. Quantencomputer haben die potenzielle Möglichkeit, noch nicht heute, aber vielleicht in der Zukunft, unsere gesamte Datensicherheit oder unsere Algorithmen, auf denen diese Datensicherheit beruht, auszuhebeln. Aber sie haben nicht nur diese Möglichkeit, sondern sie liefern auch die Möglichkeit, sichere Daten zu übertragen, viel sicherer, als wir das heute können. Das ist also eine mögliche Anwendung. Aber es gibt auch, wie ich schon sagte, Probleme und die gehen in viele Bereiche des Lebens. Das geht in die Medikamentenherstellung bis zu Klimamodellen, die so komplex sind, dass wir sie aus prinzipiellen Gründen heute auch mit dem besten Computer nicht lösen können und auch nicht mit Computern, die noch 1 Milliarde Mal besser sind. Dazu braucht es andere Rechenverfahren und die kann man nur mit Quantencomputern lösen.
Thema Sicherheit, Sicherheitscodes knacken, wenn das ein solcher Quantencomputer kann, sehen Sie da auch Gefahren?
Das ist bekannt, dass der Quantencomputer das machen können wird und deswegen sind die ganzen Leute, die sich mit Kryptographie beschäftigen, schon dabei, andere Algorithmen zu entwickeln, die ganz bewusst so ausgelegt sind, dass ein Quantencomputer sie nicht knacken kann. Das heißt, die Sicherheitslücke wird geschlossen sein, bevor der Quantencomputer auf dem Markt ist.
Ihre Einschätzung? Wann wird der erste praxistaugliche Quantencomputer im Einsatz sein?
Ist jetzt eine schwierige Frage. Was ist ein praxistauglicher Quantencomputer? Dieser Chip von Google, den könnte man als Quantencomputer bezeichnen. Der ist praxistauglich. Er rechnet nur was aus, was im Moment niemanden interessiert. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass in den nächsten 10 Jahren eine Ansammlung an Quantenchips gebaut werden mit Qubits, die man elektronisch so ansteuern kann, dass man vermutlich damit molekulare Strukturen besser verstehen kann als heute. Also ich denke, in 10 Jahren wird es wirklich ein Problem geben, das relevant ist, das wir dann gelöst haben werden.
Sagt ETH-Professor Klaus Enzlin. Ja, und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Rudy Giuliani spielt selber eine der Hauptrollen im Ukraine-Skandal. Und als Präsident Trumps Anwalt teilt er ganz schön aus.
This political party is so corrupt, it stinks.
Diese Partei ist so korrupt, dass es stinkt, wettert er gegen die Demokraten. Dann von wegen lachende Dritte oder warum kann die SPÖ nicht vom Ibiza-Skandal profitieren?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Sagt dieser Wahlhelfer, Eindrücke vom Wahlkampf in Wien. Und?
Qui veut voir Saturne? Allez-y!
Vous l'avez vu?
Oui.
C'est génial, hein?
Endlich sah man im Raum Genf wieder einmal den Saturn. Lichter löschen als Zeichen gegen die Lichtverschmutzung. Die ganze Geschichte kurz vor 1. Die US-Demokraten lauern schon lange darauf. Jetzt haben sie das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump angestoßen. Stoff geliefert hat ihnen ein Whistleblower. Dieser zeigte auf, wie die Trump-Regierung die Ukraine drängte, gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zu ermitteln. Im Bericht des Whistleblowers taucht ein Name ganze 7 Mal auf: Rudy Giuliani. Der frühere Bürgermeister von New York ist eine Schlüsselfigur in der Ukraine-Affäre. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi berichtet.
Rudy Giuliani ist nicht auf den Mund gefallen. Sein Modus ist Attacke, Attacke gegen Attacke. Sie sind in eine Falle getappt, wie ich es mir seit 6 Monaten wünsche. Sie werden einen der größten Skandale in diesem Jahrhundert enthüllen, Joe Biden. Die ganze Impeachment-Woche lang trat Rudy Giuliani in den Medien auf und beschimpfte die Demokraten. Diese Partei ist so korrupt, dass es stinkt. Und Gegenrede duldet er nicht. Halt die Schnauze, du Idiot, sagt er schon mal vor laufender Kamera, wenn er in die Enge getrieben wird, wie diese Woche auf Fox News. Rudy Giuliani brachte einst als Staatsanwalt die Wall Street zum Fürchten, bevor er New Yorker Bürgermeister wurde. Ins Weiße Haus holte Präsident Trump den alten Bekannten letztes Jahr, damit dieser ihn während der Mueller-Sonderermittlung berate. Nach deren Abschluss fand er eine neue Mission, die Ukraine. Giuliani ist ein glühender Vertreter zweier Theorien, die rechte Kreise im Netz verbreiten. Erstens, Joe Biden habe als Vizepräsident die Ukraine bestochen und erreicht, dass sie Ermittlungen gegen eine Firma einstellte, in deren Vorstand sein Sohn saß. Zweitens, die russische Einmischung in den Wahlkampf 2016 sei frei erfunden, und zwar von einer ukrainischen Organisation im Dienst der Demokraten. Für beide Theorien fehlen bisher Beweise. Der ukrainische Generalstaatsanwalt Luzenko sagte im Mai zum Korruptionsvorwurf gegen die Bidens, sie hätten das Recht nicht verletzt. Das war, nachdem Rudy Giuliani begonnen hatte, sich direkt in der Ukraine einzuschalten. Laut Whistleblower-Bericht hat er sich Anfang Jahr zweimal mit Lutsenko getroffen. Unter der neuen ukrainischen Regierung Zelensky hat er seine Bemühungen verstärkt. Weitere Treffen mit Regierungsvertretern oder regierungsnahen ukrainischen Personen fanden statt.
Why is Rudy running the show on that? Why isn't it?
Warum er eigentlich die Show leite und nicht das FBI oder das Justizdepartement, fragte Laura Ingraham von Fox News.
I'm his defense lawyer. I'm defending him. He's my client.
Er sei Anwalt, antwortet Rudy Giuliani. Er verteidige seinen Klienten. Und auf CNN sagte er zu Chris Cuomo:
No, I did what I did on my own, and then
really?
I told him about it afterwards, because I'm his lawyer and I know how to investigate.
So you never talked to him about it before.
Er habe das auf eigene Faust unternommen und dem Präsidenten erst Monate später von seinen Untersuchungen in der Ukraine erzählt. Rudys Ukraine-Abenteuer kommt Präsident Trump nun teuer zu stehen. Er ist der vierte Präsident der USA, der unter einem Amtsenthebungsverfahren steht. Doch Trump glaubt an seinen Anwalt. Diese Woche pries er ihn am gemeinsamen Medienauftritt mit Präsident Zelensky.
Rudy Giuliani is a great lawyer. He was a great mayor. He's highly respected. I've watched the passion that he's had on television.
Rudy Giuliani ist ein großartiger Anwalt und ein geachteter Mann. Ich sehe seine Leidenschaft am Fernsehen. Er macht das großartig, so Trump.
I think it's incredible the way he's done.
Zack, 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 so hätte der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache halb Österreich und die Boulevardzeitung Krone gleich dazu an eine angebliche Oligarchennichte verkauft. Ein heimlich auf Ibiza aufgenommenes Video stürzte die Republik im Mai in eine veritable Regierungskrise. Als Folge wird am Sonntag das Parlament neu gewählt. In den Umfragen führt seit Wochen die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Deutlich dahinter läuft das Gerangel um Platz 2 zwischen SPÖ und FPÖ. Wie die Parteien versuchen, Boden gut zu machen, zeigt die Reportage von Simon Fatzer aus Wien.
Wenn doch nur alles so leicht wäre wie Ballone verteilen. Im Wiener Stadtpark mischt sich die SPÖ und das Volk. Ihre Helfer sind engagiert. In einem Gemeindebau in Döbling etwa hat die sozialistische Jugend ein Fest organisiert.
Guten Nachmittag allerseits. Ein Freundschaft an alle SPÖler.
Immerhin klatscht hier in Wien noch eine. Wenn Benjamin Enzmann an außerhalb denkt, sieht's düster aus.
Wir kommen in der Lebensrealität der Landbevölkerung primär gar nicht mehr vor.
Und so hat die SPÖ in Umfragen seit der letzten Wahl an Zustimmung verloren. Zurück im Stadtpark kann sich nicht einmal Stadtrat Peter Hacker in der mächtigen roten Wiener Regierung erklären, weshalb seine SPÖ nicht vom Ibiza-Skandal profitiert.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also man sieht auf jeden Fall, dass wir besser werden können und Luft nach oben haben. Es zeigt aber natürlich auch, wie wir schon abgebrüht sind als Bevölkerung, jeden Tag einen völlig neuen Schwachsinn zu hören.
Skandale machen von sich reden. Der allergrößte steht am Anfang dieser Neuwahl, jener auf Ibiza, der Heinz-Christian Strache die Ämter als Vizekanzler und FPÖ-Parteichef kostete. Die Rechtspopulisten, unter denen es auch Rechtsextreme hat, haben etwas an Zustimmung verloren. Es bleibt aber ein harter Kern von etwa 20%. Und für die ist die kriminelle Absicht im Video oft nur eine blöde Geschichte.
Strache hat nichts angestellt. Wir jeder waren schon mal betrunken und haben in privaten Räumen gesprochen. Und das sind nur 7 Minuten.
Die Partei versucht, ihn aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Doch Strache wirft seinen Schatten auf die FPÖ. Jetzt belasten Vorwürfe wegen seiner Spesenabrechnungen den Schlussspurt des Wahlkampfs der Freiheitlichen. Die Fans wird auch das nicht kümmern.
Hoffen wir natürlich, dass Strache bald wieder auf der Bühne steht und vielleicht Wiener Bürgermeister wird.
Die Wahl vom Sonntag will nun aber Norbert Hofer gewinnen. Dieser bietet sich geradezu an, um wieder in die Regierung zu kommen. Hofer ist das nette Gesicht der FPÖ, während Herbert Kickl die Leute aufhetzt.
Diejenigen, die du nicht niederklinscht, in deiner Art und Weise zu argumentieren, die kriegen von mir einen rechten Haken oder eine Gerade.
Droht der ehemalige Innenminister. Kein Vorbeikommen gibt es an der österreichischen Volkspartei. Ein leichter Job für die Wahlhelfer.
Naja, also natürlich, die Umfragen schauen gut aus, das stimmt schon. Aber eine Umfrage ist eine Umfrage und nur weil die Stimmung gut ist, das sind keine Stimmen. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, dass wir bis zum Schluss alles geben, damit wir auch das dann schaffen am Ende des Tages.
Sebastian Kurz soll ja auch wieder der neue Kanzler werden, das die Hauptbotschaft. Es gibt offene Fragen bei Affären und Tricksereien bei den Parteifinanzen. Doch das prallt alles ab, auch an Gernot Blümel aus der jungen Regierungstruppe von Sebastian Kurz.
Also die Einzigen, die es noch immer nicht verstanden haben, dass es offenbar alles in Ordnung ist, sind die, die danach fragen.
Das wären dann auch die kleinen Parteien, die besonders stark auf Transparenz pochen. Der ehemalige Grüne Peter Pilz spricht von zwei Ibiza-Parteien. Einer poacherten, ungeschickten FPÖ und einer professionellen ÖVP.
Und ich habe wirklich die große Befürchtung, dass sie die Botschaften und die Profis nach der Wahl wieder zusammentun und sagen, Ibiza haben wir längst vergessen, machen wir es noch einmal.
Eine Alternative könnten die Grünen sein. Sollten denn die Grünen mit der Wirtschafts- und Antimigrationspartei ÖVP in eine Regierung?
Schwer, aber schlussendlich finde ich trotzdem, dass man Schwarz nicht mit Blau zusammenlassen sollte. Alles besser als Schwarz-Blau. Alles besser.
Das lange Zögern der grünen Wahlhelferin könnte ein Hinweis sein, dass die Regierungsbildung etwas Zeit brauchen wird.
Simon Fatzer hat aus Wien berichtet. Ja, wir sprechen noch ausführlich über die Ausgangslage vor den österreichischen Wahlen. Im Tagesgespräch um 1 haben wir den österreichischen Politologen Peter Filzmeier zu Gast. Einen Monat ist es her, da kippte die neue Medienministerin Simonetta Sommaruga den letzten großen Wurf ihrer Vorgängerin, das Mediengesetz. Stattdessen präsentierte sie einen eigenen, einfacheren Vorschlag, eine Anpassung des bestehenden Gesetzes. Künftig sollen nicht vor allem jene Nachrichtenplattformen unterstützt werden, die online auf Audio und Video setzen, sondern alle Online-Medien, als auch jene, die auf Texte setzen. Vorausgesetzt, es handelt sich um ein kostenpflichtiges Angebot. Die Idee stieß auf Kritik, auf welche die Medienministerin nun reagiert. Salvador Atasoy berichtet.
50 Millionen Franken, so viel sollen künftig pro Jahr zur Verfügung stehen, um Online-News-Sites zu fördern. Medien, die davon profitieren wollen, müssen ihr Angebot kostenpflichtig anbieten. Schnell war deshalb in den vergangenen Wochen die Rede von einem Paywall-Gesetz. Davon, dass nur jene News-Sites Geld bekommen, die ihre Artikel hinter einer Bezahlschranke platzieren. Davon, dass vor allem die großen Verlage profitieren, wie etwa die Tamedia, die mit bund.ch oder tagesanzeiger.ch schon lange auf ein Bezahlmodell setzt. Kleine regionale News-Angebote wie etwa soaktuell.ch aus Solothurn oder hallowil.ch in der Ostschweiz, die gratis sind, sahen sich als Verlierer. Ihnen fehlt nämlich schlicht das Geld und das Know-how, eine solche Paywall aufzubauen. Der Verband der Schweizer Online-Medien, VSOM, etwa sprach von einem asozialen Gesetz. Jetzt zeigt sich, das stimmt so nicht. An einem Branchentreffen in Bern hat die Medienministerin ihre Vorstellung der Medienförderung nun erstmals konkretisiert.
Was wir wollen, ist, dass bezahlte Online-Medien unterstützt werden. Aber wie dieses bezahlt aussieht, das muss mit der Branche noch diskutiert werden. Also das ist nicht nur das klassische Digitalabonnement, sondern das können auch andere Formen sein von Unterstützung.
Heißt, gefördert werden soll nicht nur, was sich hinter einer Bezahlschranke versteckt, sondern beispielsweise auch, wer sich über Spenden finanziert. Das wiederum öffnet das Feld für viele kleine News-Angebote. Mehr noch, die Medienministerin will gerade die kleinen regionalen News-Anbieter gezielt fördern.
Ja, wir haben für diese kleinen Medien, die vielleicht zuerst überhaupt ein Online-Produkt aufbauen müssen, ebenfalls vorgesehen, dass wir sie bei der IT unterstützen können, ganz direkt einen Aufbau einer Plattform.
Diese Präzisierung der Medienministerin kommt bei bisherigen Skeptikern gut an. Der Freiburger Medienwissenschaftler Manuel Pupis beispielsweise sprach bisher von einer Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Großen. Jetzt habe sich die Ausgangslage entscheidend verändert.
Wenn wir daran denken, dass freiwillige Mitgliederbeiträge genannt wurden, Spenden als Beispiele von Bundesrätin Sommaruga, dann denke ich, ist hier der Spielraum doch vorhanden, um auch moderne Formen der Medienfinanzierung zu berücksichtigen.
Damit wird aber auch klar, die großen Verlierer dieser Strategie wären die beiden größten Newsseiten in der Deutschschweiz, die vor allem auf hohe Nutzerzahlen, jedoch nicht auf Bezahlung setzen. 20minuten.ch und blick.ch. Gut möglich also, dass man zumindest bei blick.ch einmal mehr über die Einführung einer Paywall diskutieren wird. Was genau im Gesetz stehen und wie lange die zeitlich begrenzte Maßnahme angewandt werden soll, damit müssen sich nun die Spezialisten des Bundesamtes für Kommunikation befassen. Viel Zeit haben sie nicht. Bereits im kommenden Frühling soll die Botschaft des Bundesrates vorliegen.
Ja, und Simonetta Sommaruga nimmt ausführlich Stellung zur neuen Medienförderung diesen Samstag um 10:30 Uhr in der Sendung «Medientalk» auf SRF 4 News on air oder online unter srf.ch/medientalk. In der Grossregion Genf blieb es in der Nacht dunkel. Nein, nicht wegen eines Stromausfalls. Über 150 Gemeinden in den Kantonen Genf und Waadt und im benachbarten Frankreich haben die öffentliche Beleuchtung bewusst nicht eingeschaltet, damit man die Nacht sehen kann, wie sie ist, nämlich dunkel. Nach dem Motto «La nuit est belle», die Nacht ist schön, setzten sie ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung. Andreas Stüdli erlebte «La nuit est belle» mit.
In der Abenddämmerung montiert Eric Aschkach auf dem Mont Salève, dem Genfer Hausberg, sein Teleskop. Unten breiten sich die Stadt Genf und das untere Seebecken des Lac Léman aus. Die Straßenlampen sind ausgeschaltet und dennoch, auch die Lichter aus den Wohnungen, Schaufenstern und dem Stadion des FC Servet sind hell genug, um die dünne Wolkendecke über Genf zu erleuchten. Eric Aschkach ist Präsident der Astronomischen Gesellschaft der Stadt Genf. Er beobachtet hier regelmäßig die Sterne. Zum Licht, sagt er.
Il y a beaucoup moins de lumière parce que normalement quand l'éclairage est allumé, on a vraiment une puissance lumineuse qui est extrêmement élevée.
Es gibt hier viel weniger Licht als sonst, auch wenn man die Stadt immer noch erkennen kann mit ihren Wohnungslichtern, aber das Licht ist viel weniger stark als normalerweise.
Beaucoup plus faible qu'en temps ordinaire.
Inzwischen ist das Teleskop bereit. Eric Aschkach lädt die Leute auf dem Salève ein, den Saturn in hundertfacher Vergrößerung zu beobachten.
Qui veut voir Saturn? Allez-y!
Vous l'avez vu?
Oui, oui.
Der Enthusiasmus von Eric Aschkach ist zu spüren. Und dank dieses inneren Feuers kam es zu dieser außergewöhnlichen Nacht. Eric Aschkach lossierte sie zusammen mit Pascal Möschler, dem Kurator des Naturhistorischen Museums in Genf und Direktor des Kantonalen Zentrums für Fledermäuse. In 34 Konferenzen tourten sie durch die Region, sensibilisierten die Gemeinden für das Thema Lichtverschmutzung. 152 der 209 angefragten Gemeinden machten mit. 1 Million Menschen leben in diesem Raum. Die Aktion basiert auf Überzeugungsarbeit. Das Budget beträgt lediglich 20.000 Franken. Pascal Möschler sagt, eine Beleuchtung gebe es erst seit 150 Jahren. In der langen Geschichte des Planeten Erde sei der Lichtschalter erst gerade angeschaltet worden.
Vous savez, l'éclairage électrique, c'est 150 ans. On parle de vos aïeux, de vos grands-pères ou arrière-grands-parents, mais pour l'évolution, le temps long, on vient d'allumer la planète.
Und alle 20 bis 30 Jahre verdoppelt sich die Lichtverschmutzung, warnt Möschler. Mit fatalen Folgen. Zugvögel verirren sich, Insekten kreisen bis zum Tod um Lampen, Fledermäuse werden wegen der Helligkeit plötzlich zu Gejagten, anstatt selber Jäger zu sein. Lichtverschmutzung ist auch vom Bund als Problem erkannt worden. Und auch verschiedene Städte und Gemeinden wurden aktiv, verabschiedeten einen Plan Lumière. Dennoch, in der Politik spiele die Nacht keine Rolle, sagt Pascal Möschler.
Moi, je suis persuadé qu'on a oublié la moitié de la Suisse.
Ich bin überzeugt, dass wir die Hälfte der Schweiz die Nacht vergessen haben bei der Raumplanung, weil wir tagesaktive Wesen sind. Aber die meiste Biodiversität ist nachtaktiv. Deshalb diese Aktion, deshalb La Nuit est belle, um zu sensibilisieren, sagt Eric Aschkach von der Astronomischen Gesellschaft Genf.
Mais la question de la nuit est belle, c'est pas de tout éteindre. On éteint pour sensibiliser, mais l'idée derrière la nuit est belle, c'est de montrer, et là on a l'exemple frappant ce soir,
c'est que même tout étant, on voit tout le territoire.
Szenenwechsel vom Salève in die Stadt hinunter. Im Genfer Ausgehviertel Plein Palais sind die Straßen dunkel, aber die Bars dennoch voll. Den Leuten in der Stadt gefällt diese dunkle Nacht und die meisten könnten regelmäßig ohne Straßenbeleuchtung auskommen, wie diese Passantin.
C'est plus calme, c'est certes, mais ça nous dérange pas, mais je trouve que c'est une bonne initiative. Faudrait faire ça plus souvent. Et on retrouve la vraie nuit, voilà.
Eine ganze Nacht wagten die Stadt Genf und die Gemeinden des Grand Genève aber noch nicht. Deshalb gingen um Mitternacht die Lichter wieder an, aus Sicherheitsgründen. Schon gibt es aber Pläne, eine La Nuit est belle zu wiederholen und Interesse aus der Deutschschweiz und dem Wallis ebenfalls einmal großflächig auf die öffentliche Beleuchtung zu verzichten.
Der Bericht von Andreas Stüdli. Es ist eins. Auf SRF 1 und 4 gleich. Das Ibiza-Video hatte im Mai in Österreich eine politische Krise ausgelöst. Am Sonntag nun sind Neuwahlen. Bei uns ordnet der österreichische Politologe Peter Filzmaier die Ausgangslage ein. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags heute mit Andrea Abbühl.
Im Bundeshaus ist die Herbstsession und damit die gesamte vierjährige Legislatur zu Ende gegangen. Zum Abschluss haben National- und Ständerat 13 Vorlagen unter Dach und Fach gebracht. So etwa einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub und höhere Abzüge für Eltern bei den Bundessteuern. Die Talksendung «Schawinski» von Schweizer Radio und Fernsehen SRF wird abgesetzt, aus Spargründen, wie SRF mitteilt. Wann die letzte Ausgabe von «Schawinski» ausgestrahlt wird, sei noch offen. Das russische Analyselabor in Moskau hat Dopingdaten manipuliert. Das hat die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes bestätigt. Man habe zahlreiche Unterschiede festgestellt zwischen den Daten, die Russland offiziell übermittelt habe, und den Daten, die der Kommission von einem Whistleblower zugespielt worden seien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.